wird Standpunkte zur Person mit Professor Edgar Wolfrum. Er ist Zeithistoriker und Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg und hat das Buch Der Aufsteiger, eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute verfasst. Wir sprechen nun über das Buch und wagen dabei auch einen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre. Herzlich willkommen, Professor Wolfrum.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Die Geschichte galt häufig im Jahr 1990 als abgeschlossen. Es gab kaum Literatur in Buchhandlungen darüber, was in der Zeit nach 1990 passiert ist. Und auch gerade im Bildungswesen war irgendwie das Jahr 1990 immer ein Einschnitt und danach gab es eigentlich kaum etwas, was darüber berichtet wurde. Welche Gründe haben Sie denn dazu bewogen, ein Buch darüber zu verfassen? Gab es einen bestimmten Anlass?
Ja, der ursprüngliche Anlass ist natürlich 30 Jahre Wiedervereinigung. Das ist ja ein Ereignis, an das wir uns erinnern müssen. Ein wichtiges Ereignis, das aus der Zeit der Zweiteilung der Welt und auch Europas und Deutschlands jetzt plötzlich wieder in der Mitte Europas ein neuer Nationalstaat entsteht. Das ist ein epochales Ereignis. Das ist klar, das ist das eine. Und das andere, ich bin ja gegenwartsnaher Zeithistoriker, das heißt, ich erforsche die Zeit der Gegenwart. Und man kann immer sagen, nach ungefähr 25 bis 30 Jahren, das entspricht einer Generation, so wie wir die Generation definieren, wird Geschichte ja erklärungsbedürftig. Wir müssen Orientierung geben den jetzt mitlebenden, jüngeren und auch älteren Menschen. Wir sind permanent aufgefordert zu erklären, in welcher Welt wir leben, was sich geändert hat. Und die Veränderungsprozesse, wie gesagt, werden so ungefähr nach 25 bis 30 Jahren deutlich. Auch Archivalien kann man nach diesem Zeitraum sich anschauen. Die normale Sperrfrist beträgt ja auch wiederum zwischen 25 und 30 Jahren. Aber das Wichtigste war sicherlich dieses epochale Ereignis der Wiedervereinigung und die Frage, wie hat sich eigentlich Deutschland seit 1990 in Europa, in der Welt, aber auch im Inneren verändert?
Gab es beim Schreiben für Sie vielleicht auch eine persönliche Erkenntnis, die Sie da gezogen haben oder etwas, was Ihnen vor dem Schreibprozess noch gar nicht so klar war?
Also ich hatte ja vor etlichen Jahren, 2006, ein Buch über die alte Bundesrepublik gemacht, das ich die geglückte Demokratie genannt habe, weil ich fand, dass nach all den Schrecknissen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch den Kriegen und Verbrechen der Deutschen, ich erinnere an den Holocaust, das, was 1945, 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik passiert ist, etwas ganz Einschneidendes gewesen ist. Denn die Deutschen wurden zu Demokraten in einem langen Prozess. Deswegen auch der Titel Die geglückte Demokratie. Und meine Frage war, ob man diese Zuschreibung geglückte Demokratie auch nach 1990 in einem wiedervereinigten Deutschland anwenden kann. Und wir sind ja eigentlich gewohnt, alles nur negativ zu sehen, kritisch zu sehen, die Wiedervereinigung als eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Und meine Erkenntnis war eigentlich nicht nur, dass wir wiederum sehr viel Glück gehabt haben als Deutsche seit 1990, sondern dass diese Wiedervereinigung und auch das Zusammenwachsen zwischen Ost und West doch ein absoluter Glücksfall war. Ein Glücksfall, trotz allem Gejammere und allem Miesepeterische. Es war ein absoluter Glücksfall und quasi einmalig in der Weltgeschichte. Nie ist es gelungen, ein Land, das 40 Jahre geteilt war, Diktatur und Demokratie, innerhalb doch relativ kurzer Zeit so erfolgreich wieder zu vereinigen.
Wenn ich persönlich werden darf, ich fand das auch, also wenn man das Buch liest, dann bekommt man ein viel, viel positiveres Bild über die vergangenen 30 Jahre als das, was wir, glaube ich, so im Alltag oder auch, wenn man den Alltag jetzt vielleicht auf ein, zwei Jahre runterbricht, irgendwie als Erkenntnis bekommt. Warum ist es so, dass wir im Rückblick das jetzt als viel positiver wahrnehmen, als es uns im Alltag oft erscheint?
Naja, ich meine, das war ja 1990, da lagen sich nach der Revolution im Osten die Deutschen in den Armen und 2, 3, 4, 5, 10 Jahre später lagen sie sich in den Haaren. Und das lag natürlich auch daran, dass die Versprechungen exaltiert waren, blühende Landschaften innerhalb von wenigen Jahren. Das war nicht zu realisieren. Diese Zeit der Teilung in unterschiedlichen Systemen und Wirtschaftsstrukturen war massiv. Und man hätte sich damals erwarten müssen, eigentlich, dass die Politiker hinstehen und so wie Churchill im Zweiten Weltkrieg so eine Blutschweiß- und Tränenrede halten. Es wird alles schwierig, aber es ist eine Jahrhundertaufgabe und wenn wir die geschafft haben, stehen wir anders da. Denn was ist denn eigentlich passiert? Es ist passiert, dass aus einem geteilten Land in der Mitte Europas plötzlich ein ganz starkes Land geworden ist. Wirtschaftlich war die Bundesrepublik immer stark, aber sie ist heute noch stärker, als sie jemals vor 1990 war. Und vor allen Dingen, sie hat eine politische Aufwertung erfahren. Nicht nur in Europa. In Europa ist sie Führungsmacht, sondern weltweit, auch bei Krisen und Konflikten, ist das Votum und das Eingreifen der Deutschen gefragt. Also im Grunde genommen, jetzt mal sehr zugespitzt gesagt, ist durch die Wiedervereinigung Deutschland immerhin noch die dritte oder viertgrößte Industrienation der Welt und auch das darf man nicht vergessen, unter den 20 bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, ist also Deutschland zu einer, ja, ich will sogar sagen, zu einer Großmacht geworden. Und das ist etwas ganz, ganz Herausragendes. Im Inneren haben wir immer wieder diese Mäkelei, ja, es ging alles nicht schnell genug, die Unterschiede sind noch zu groß. Wir werden vielleicht auf die Unterschiede noch zu sprechen kommen. Die sind mittlerweile überhaupt nicht mehr groß und es hängt immer alles vom Vergleichsmaßstab ab. Also im Vergleich zu anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, etwa Tschechien heute, ist doch der Fortschritt, den wir in Ostdeutschland haben, gewaltig, ist doch gewaltig. Es gibt keinen großen Graben mehr zwischen Ost und West, sondern vielleicht eine kleine Mulde. Aber solche Mulden haben wir auch im Verhältnis zwischen Nord und Süd, zwischen Starnberg und Duisburg und so weiter und so fort. Also wir sind heute wirklich eine geeinte, starke Nation. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir durch unseren Erfolg verwöhnt geworden sind, durch den Erfolg verwöhnt und deswegen so häufig in eine Mäkelei verfallen.
In der Geschichte geht es ja auch häufig um Einordnung von Epochen. Und wenn man das jetzt mal über einen sehr langen Zeitraum sieht, wie sind denn da die vergangenen 30 Jahre in einem weiteren Kontext Ihrer Meinung nach einzuordnen?
30 Jahre sind natürlich eine kurze Zeit, eine Generation, aber eine kurze Zeit. Aber in der deutschen Geschichte sind sie eine lange Zeit. Überlegen Sie mal, 1871 ist das Kaiserreich gegründet worden. 1918 ging es schon zugrunde, dann kam die Weimarer Republik von 1918, 19 bis 33. Dann ist sie zerstört worden, dann kam der Nationalsozialismus von 1933 bis 45, der ist von außen besiegt worden, Deutschland wurde geteilt, Besatzungszonen, 4 Jahre Besatzungszeit. Auch eine sehr kurze Zeit, dann die Zeit der Teilung 49 bis 89, 90. Auch kurz 40 Jahre. Und jetzt würde ich sagen, wiederum eine sehr kurze Zeit, aber die Perspektive, die wir haben seit 1990, in einem geeinten Europa und in einem wiedervereinigten Deutschland zu leben, die ist auf längere Zeit angelegt, ist also längerfristig. Zum ersten Mal ist sozusagen Ruhe eingekehrt. Die deutsche Frage in Europa ist gelöst und wir können jetzt über viele, viele Jahrzehnte hin in dieser ruhigen Zeit uns fortbewegen. Und wir müssen nicht mehr damit rechnen, dass die Untergangshäufigkeit der deutschen Staaten weiterhin so vehement ist, wie sie es in der Vergangenheit war.
Wir haben ja ganz kurz schon die Außenpolitik der BRD angesprochen. Zu Beginn Ihres Buches stellen Sie ja auch die Frage über die wiedervereinigte Bundesrepublik als zaudernder Riese nach außen und verunsicherte Demokratie im Inneren. Warum zaudern wir denn und warum sind wir noch verunsichert?
Ja, ich glaube, die Deutschen, und das spricht ja im Grunde auch ein bisschen für sie, kommen mit ihrer neuen Rolle nicht so richtig zurecht, auch die Politiker. Es ist natürlich immer auch die Last der Vergangenheit. Das 20. Jahrhundert war sozusagen ein deutsches Jahrhundert, aber vor allen Dingen im Bösen. zwei Weltkriege, der zweite vor allen Dingen natürlich und den Holocaust. Wir haben uns in der alten Bundesrepublik angewöhnt, dass wir Zivilmacht und nicht militärische Macht sein wollen, dass wir uns sozusagen in eine stille Ecke der Weltgeschichte verkriechen. Das ist seit 1990 nicht mehr möglich aufgrund unserer wirtschaftlichen und politischen Potenz. Wir können nicht anderen Europäern oder den Amerikanern sagen, richtet ihr mal die Weltgeschehnisse, wir kommen dann ins Spiel, wenn es um Brunnenbau oder um Wiederaufbau geht. Das ist nicht möglich. Also Deutschland macht sich kleiner, als es ist. Das war 1990 okay. Da musste man auch die westlichen Partner davon überzeugen, dass ein wiedervereinigtes Deutschland keine Gefahr darstellt. Aber die Frage ist, warum ist es denn so geblieben? Und ich glaube, jetzt auch in Europa haben auch unsere Partner viel größere Furcht vor uns, wenn wir es nicht sagen, was wir wollen, als wenn wir tatsächlich versuchen, auch eine Führungsmacht in Europa zu sein, den Konsens zwischen unseren Partnern zu organisieren und dann eben auch zeigen, wohin die Reise miteinander gehen kann. Wir zaudern, Zaudern ist ja eigentlich ein sympathischer Zug. Aber ich glaube, unsere Partner wollen keinen zaudernden Partner mehr, sondern sie wollen jemanden haben an ihrer Seite, der eben kein unsicherer Kantonist ist, sondern eben seine Führungsrolle, die er unbestreitbar hat, wie man es auch dreht und wendet, wahrnimmt.
Gegenfrage, also außenpolitisch gab es sicherlich im Rückblick auch Zeiten, in denen wir wirklich sicher aufgetreten sind. Auch in den vergangenen 30 Jahren war das, glaube ich, häufig auch der Fall, gerade in der Ära von Gerhard Schröder. Aber waren wir denn jemals sicher oder vielmehr im Einklang mit der Demokratie? Da gab es doch auch in den letzten 150 Jahren immer wieder starke Aufs und Abs. Und irgendwie ist es nach wie vor, meiner Meinung nach zumindest, immer noch kein abgeschlossenes Projekt oder keine abgeschlossene Geschichte?
Geschichte ist niemals abgeschlossen, da haben Sie recht, es geht immer weiter. Und wer heute zu wissen glaubt, was in 10 Jahren ist, der macht sich was vor. Ne? Also die Halbwertszeit von solchen Prognosen ist gering. Aber dennoch würde ich sagen, es kommt jetzt einiges zusammen, was mich doch relativ optimistisch macht. Also nach 1918 kam die Demokratie im Gewande der Niederlage daher, wurde von den Alliierten, aber auch aus der Revolution 1918 heraus gebracht. 1945 wiederum Demokratie im Gewande einer Niederlage, aber mit der Vorbereitung schon durch die Weimarer Republik. Also die Demokraten der Weimarer Republik haben nach 1945 auch das Heft in die Hand genommen. So, und dann haben wir seit 1949 im Westen 40 Jahre Demokratie, eine lernende Demokratie. Die Deutschen waren nicht von Anfang an die glühendsten Demokraten, aber im Zeitverlauf und über den Generationenwechsel hinweg war es doch so etwas wie eine lernende Demokratie. Und nun kommt 1989 noch etwas hinzu, was die Deutschen noch nie so richtig hatten. Nämlich eine erfolgreiche friedliche Revolution im Osten. Und diese beiden Dinge, lernende Demokratie und friedliche Revolution, haben doch ein demokratisches Verständnis, eine Identität auch geschaffen, auf die man weiterhin aufbauen kann. Es ist klar, Demokratie ist nie sicher. Demokratie ist die unsicherste Staatsform, die man sich vorstellen kann. Demokratie kommt auch nicht mit der Post. Sie muss eigentlich jeden Tag neu errungen werden. Aber es kommt darauf an, ob es ein demokratisches Bewusstsein unter den Menschen gibt. Und ich meine schon, trotz den Bedrohungen mittlerweile von der rechten Seite, 80% der Menschen in Deutschland sind gute bis befriedigende, sagen wir es mal so, Demokraten. Und das ist natürlich schon hoffnungsvoll. Und das gab es noch nie in der zurückliegenden deutschen Geschichte.
Ich glaube auch besonders in den jüngeren Generationen ist das Bewusstsein für die Demokratie, glaube ich, ganz stark. Also auch da haben, glaube ich, auch unbewusst die ganzen populistischen Aufbewegungen in Europa, aber auch weltweit dafür gesorgt. Also das ist, glaube
ich. Ja, aber wir sehen es ja auch heute. Ich glaube, für die junge Generation ist es doch jetzt gerade ein Schock, was passiert in den Corona-Zeiten. Dass zum ersten Mal in ihrem Leben Freiheitsrechte, die sie bisher genossen haben, eingeschränkt werden. Sperrstunden, dass man nicht mehr überall hingehen kann, dass man im Lockdown zu Hause sitzen musste. Das ist eine eklatante Erfahrung, die auch meine Generation und vor allen Dingen die Jungen so bisher nicht hatten. Also der Wert der Freiheit wird in Krisenzeiten doch sichtbar. Und wenn man dann die Augen noch offen hält und zum Beispiel nach Belarus oder in andere Gebiete schaut, wo Menschen für Freiheitsrechte und für demokratische Mitbestimmung auf die Straßen gehen, ihr Leben riskieren, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird doch erstmal sichtbar, was wir an Demokratie haben. Vor dem Hintergrund unserer eigenen sehr stark antidemokratischen Geschichte bis 1945.
Das Wahlverhalten hat sich ja auch in den vergangenen 30 Jahren doch deutlich geändert. Und ich glaube, wir können alle auch mit Spannung das Wahlergebnis der Wahl im nächsten Jahr abwarten. Ist es auch noch immer auch ein Spiegelbild des Innenlebens der BRD? Wie kann man das vielleicht auch die letzten 30 Jahre ein bisschen rückblickend beurteilen? Was hat sich da im Wahlverhalten, aber auch im Zustandekommen von Koalitionen geändert?
Ja, da könnte man ja mal so anfangen. Also die alte Bundesrepublik war nicht der Normalfall, sondern der Ausnahmefall. In der alten Bundesrepublik haben wir lange Zeit drei Parteien gehabt, CDU, CSU, SPD und FDP. Dann kamen in den 80er Jahren die Grünen hinzu. Vier Parteien, das war absoluter Ausnahmefall in Europa. In anderen europäischen Ländern, die ein Verhältniswahlrecht haben, gibt es viel mehr Parteien. Und hinzu kam, dass in der alten Bundesrepublik natürlich die Presskraft des Kalten Krieges immer zum Konsens gezwungen hat. Aber das war der Ausnahmefall. Was wir jetzt seit 1990 haben, ist eigentlich der europäische Normalfall. Wir haben eine Erweiterung des Parteienspektrums nach links und rechts. Das ist in Frankreich, in Italien, in Spanien seit der Demokratie schon viel länger der Fall gewesen. Und also sind wir zu etwas gekommen, so merkwürdig das klingt, wie zu einer europäischen Normalität. Und man kann sogar sagen, ich werde es gleich noch ein bisschen ausführen, zu einer Normalität der Instabilität. Das ist, die Instabilität ist der Normalfall, nicht das, was wir in der alten Bundesrepublik hatten. So. Und jetzt kommt natürlich hinzu die moderne Gesellschaft, eine Flexibilisierung, eine Pluralisierung der Lebenswelten, der Einstellungen, der Vorstellungen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Parteien wider. Die alten Volksparteien von der Wiege bis zur Bahre hat man immer CDU oder SPD gewählt. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Und auch die alten Koalitionen, wo sich immer nur Lager zusammenschlossen, auch das ist vorbei. Nun muss man flexibler sein. Denn es wird irgendwann im Laufe der nächsten Jahre auch mal eine Koalition zwischen den Linken und vielleicht der CDU geben. Also, aber das ist der europäische Normalfall. Das will ich immer betonen. Das ist jetzt nichts, was uns Angst einjagt. Die Homogenität der alten Zeit ist vorbei. Wir sind heterogener, vielfältiger, pluraler geworden. Das ist alles schwieriger, aber warum soll man damit nicht zurechtkommen?
Warum hängen wir trotzdem noch so dran? Also gerade ist auch die CDU bezeichnet sich als die letzte Volkspartei, wobei ja auch immer die Frage da ist, ob es Volksparteien nicht immer im Plural geben muss, dass es eine ohne die andere nicht gibt. Die SPD, ja, wird wahrscheinlich um die 10% liegen. Warum halten wir trotzdem noch so an diesem alten Parteienmuster fest?
Das ist eine Kontinuität, eine Tradition aus der alten Bundesrepublik. Das ist so eine historische Erfahrung, die die Deutschen nach 1949 im Westen hatten. Nie mehr diese Parteienzersplitterung wie in Weimar. Das ist das Problem. Deswegen gab es dann die 5%-Hürde, die man überwinden musste, um ins Parlament zu kommen. Und es gab natürlich dann die programmatische Ausrichtung. Eine Volkspartei ist ja dann erst eine Volkspartei, wenn sie Wählerinnen und Wähler in einem ganz breiten Spektrum über die Generation, über die Berufe und über Einkommen und so weiter unter sich repräsentieren kann. Aber das war absolut außergewöhnlich. Und ich glaube, diese alten Volksparteien mit 40%, das war ja meistens in der Bundesrepublik so 40%, das ist unwiederbringlich vorbei. Und der kleine Aufschwung, den die Union zurzeit hat, mit ungefähr 36%, ist Corona-bedingt. Das wird sich bald widerlegen, glaube ich, und wird zu einer weiteren Auffächerung führen. Wir haben um es mal so zu sagen, durch den Nationalsozialismus, das gehört ja zur deutschen Identität, sind die Deutschen seit den 50er Jahren irgendwie erschrocken. Man wollte keine Hypererregtheit mehr haben, keinen Hypernationalismus, man wollte Ruhe haben. Alle haben von der Mitte geredet. Mitte, die politische Mitte war sozusagen das Passepartout unserer Demokratie. Das ist alles ganz richtig. Aber in Zeiten, wo es keinen Kalten Krieg mehr gibt, wo es eine Auffächerung in der Gesellschaft gibt, wo es eine Welt aus den Fugen gibt um uns herum, ist dieses ständige Beharren auf der Mitte eigentlich wie ein Ruf aus alter Zeit. Das ist unwiederbringlich vorbei, auch wenn es die politische Kultur zumindest in den Köpfen vieler Älterer bis heute prägt. Ich glaube, bei den Jüngeren ist das ganz anders.
Ich glaube auch viele Jüngere, ich spreche mal für die Jüngeren, ich glaube viele Jüngere halten auch in Gedanken noch an diesem alten Bild fest und können sich mit neuen Koalitionsmodellen nicht so recht auseinandersetzen. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es da doch einiges an neuen Erkenntnissen, glaube ich, auch mitbringen.
Ja, aber schauen Sie mal in Baden-Württemberg, wo ich jetzt an der Uni bin, in Heidelberg, da gibt es etwas, was vor noch ungefähr wenigen 5 oder 10 Jahren unvorstellbar gewesen ist. Eine grün-schwarze Regierung. Nicht eine schwarz-grüne. Ja. Das hätte man sich ja noch irgendwie denken können, sondern eine grün-schwarze. Der Ministerpräsident ist von den Grünen und die CDU ist Juniorpartner. Also da hat sie doch schon vieles getan. Wenn man sich an die großen Auseinandersetzungen der 90er oder 80er Jahre in Hessen und so weiter oder dann später auch in den neuen Bundesländern über rot-grüne oder rot-rot-grüne Modelle, wenn man sich das vor Augen führt und dann diese ganzen roten Sockenkampagne und die Grünen als unzuverlässige Partner in der Außenpolitik. Und heute redet doch eigentlich jeder, auch für die nächste Bundestagswahl, dass es eigentlich gar nicht so schlecht wäre, wenn es vielleicht eine schwarz-grüne, Optimisten unter den Linken sagen, dann vielleicht auch eine grün-schwarze Regierung gäbe. Also da denken wir doch viel freier, als wir das in den letzten 60 Jahren getan haben.
Ja, in den letzten Jahren wurden wir von ganz unterschiedlichen Kanzlern ja auch geprägt. Helmut Kohl galt ja lange als der Machtmensch, Gerhard Schröder immer ein bisschen als der Macher und Angela Merkel eher als die Moderatorin in dieser Runde. Welche Verdienste der dreien werden uns denn auch in den nächsten 30 Jahren noch in Erinnerung bleiben? Was ist da Ihre Meinung?
Ja, jetzt sind wir die Prognosen. Wenn Historiker Prognosen abgeben, dann wird es immer schwierig. Aber ich versuche es doch. Also natürlich der Nimbus von Helmut Kohl, Vater der Wiedervereinigung. Er hat die Wiedervereinigung nicht alleine gemacht. Na, das ist ja wie bei Bert Brecht, Cäsar eroberte Gallien. Dann kommt die Frage, ganz alleine oder hatte er nicht zumindest auch einen Koch dabei? Also alleine war er nicht, aber seine Verdienste um die Wiedervereinigung sind groß und ich glaube, das wird sogar bleiben. Erinnern Sie sich, er ist ja Staatsbürger Europas. Mhm. Seine Verdienste um die europäische Einigung, auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, wo eben dieser neue Koloss Deutschland in der Mitte Europas europäisch eingebettet werden musste. Und ich glaube, langfristig wird sein europäischer Part viel größer glänzen, viel heller glänzen, als nur der Wiener Vereinigung. Bei Gerhard Schröder ist es anders, er ist ja heute schwierig, sagen wir es mal so, in seinen politischen Äußerungen. Aber was übrig, durch die Freundschaft zu Russland oder zu Putin, was übrig bleiben wird in dieser Zeit ab 98 ist, dass es eine außerordentliche Reformperiode war. Eine außerordentliche Reformperiode. In Deutschland nach dem Krieg gab es drei große Reformperioden. Einmal in den 50er Jahren, wo alles neu gemacht werden musste nach dem Krieg. Dann in den 70er Jahren unter Brandt, innere und äußere Reformen, Mitbestimmung, mehr Demokratie wagen und so weiter. Und dann die dritte große ab 1998, wo es einen Modernisierungsschub für Deutschland gab und wo es die Agenda 2010 gab, die ja hoch umstritten ist. Aber die Agenda 2010, würde ich nach wie vor behaupten, ist ein großer Verdienst der Regierung Schröder-Fischer, weil sie Deutschland fit gemacht hat, ökonomisch für das 21. Jahrhundert. In Gefolge der Agenda hat Deutschland die rote Laterne abgegeben und ist zu einem reformfreudigen und wirtschaftlich prosperierenden Land geworden. Auf diesen Erfolg konnte dann Angela Merkel aufbauen. Angela Merkel ist sehr lange Regierungschefin. Ihr Erfolg war anfangs gar nicht so absehbar. Sie wurde auch nicht so wohl gelitten, wie wir sie heute mögen. Sie konnte zunächst ökonomisch reüssieren und hat sich dann im Laufe der Jahre auch nach unpopulären Entscheidungen, ich erinnere an den Atomausstieg, hat sich zu, tja, auch qua ihres Amtes und ihrer Regierungszeit zu einer der wichtigsten Regierungschefs nicht nur in Europa, sondern der westlichen Welt entwickelt. In einer Welt, die so aus den Fugen zu geraten scheint, wo alles zusammenbricht, wo die westlichen Werte, wo unser moralisches Verständnis von Demokratie und von dem, was gut und böse ist, irgendwie zusammenbricht, scheint Angela Merkel so etwas wie der letzte Rettungs- und Hoffnungsanker zu sein. Aber auch hier muss man sagen, stark wird sie nur oder wird diese Erinnerung nur in über diese Zeit nur in Erinnerung bleiben, wenn es ihr auf den letzten Metern vor ihrem Abgang im nächsten Jahr gelingt, noch Partner, vor allen Dingen den französischen Partner oder vielleicht nach der US-Wahl, wer weiß, wie es in 2 Jahren ausgeht, noch Partner zu finden, die sozusagen ihr Erbe in die neue Generation und in die neue Zeit vorantragen.
Als Historiker mag man vielleicht diese Zukunftsprognosen nicht wagen, was ich mir aber auch schon gedacht habe, dass wir uns vielleicht in 30 Jahren viel positiver an die Zeit Angela Merkels zurückerinnern werden. Also dass vielleicht so etwas auch passiert, wie, nennen wir es mal, ein Helmut-Schmidt-Effekt, der ja auch damals lange nicht so beliebt war, wie er es dann doch später geschafft hat, Beliebtheitswerte zu erzielen. Kann das auch mit der Ära Merkel der Fall sein?
Ich glaube schon, dass es mit der Ära Merkel der Fall sein wird. Trotzdem muss ich sagen, 18 Jahre Regierungszeit sind eigentlich zu lang für Demokratien. Also auch die Adenauerzeit und die Kohlzeit, eigentlich lebt der Demokratie von neuen Ideen, auch vom politischen Wechsel, egal welcher parteipolitischen Couleur man anhängt. Aber Demokratie lebt vom Wechsel und eine so lange Regierungszeit ist tatsächlich ein Problem. Es gibt ja andere Länder auf der Welt, die die Regierungszeit von sich aus begrenzen auf 2 Legislaturperioden. Mhm. Amerikanische Präsidenten beispielsweise. 10 Jahre, dann ist Schluss. Herr Söder in Bayern hat das auch für sich vorgeschlagen oder für bayerische Ministerpräsidenten. Ich halte das für keine schlechte Idee, weil wirklich Wechsel dazu gehört. Wir sind heute so froh, dass wir eine so stabile Bundesregierung haben. Auch hier wieder Erinnerung, das ist nicht nur Frau Merkel, der Koch kommt noch hinzu, also der Koalitionspartner ist immer noch dabei. Wir sind froh, dass wir so eine stabile Regierung haben, weil die Instabilität um uns herum so groß geworden ist. Aber grundsätzlich betrachtet ist das schon ein Problem.
Sie schreiben auch, dass mit den Ereignissen der Jahre 1989, 90 ganz neue unverhoffte Chancen und riesige Herausforderungen gleichermaßen auf die BRD zugekommen sind. Wie ging man denn europäisch Ihrer Meinung nach mit den Herausforderungen um? Also nicht nur aus den letzten 2, 3 Jahren, sondern in diesem langen Zeitraum von 30 Jahren. Lässt sich da vielleicht auch eine Art Fazit ziehen?
Es gab ja ganz große Krisen. Also die erste Krise für unsere europäischen Partner war natürlich, dass in der Mitte Europas ein so mächtiges Land wieder entsteht. Da hätte man ja viel mehr Widerstände erwarten können. Es gab ein paar Karikaturen in Großbritannien, in Frankreich, Italien vom neu entstehenden Vierten Reich. Das war aber schnell vorbei und Deutschland hat sich sehr geschmeidig in diesen europäischen Prozess eingebettet. Dann kam die Osterweiterung 2004, wo die Europäische Union plötzlich um viele neue östliche Staaten erweitert wurde. Aber dann kamen die Krisen. Dann kamen nach dieser Jubelzeit auch Deutschlands und Europas die Krisen, die Finanzkrise, Staatsschulden, Finanzkrise, dann die sogenannte Flüchtlingskrise. Immerhin dann auch immer im Hintergrund auch der Klimawandel und es kommt jetzt außenpolitisch ganz klar, wir sind, auch wenn wir es nicht so nennen, in einer Zeit eines neuen zweiten oder dritten Kalten Krieges, nämlich der Auseinandersetzung immer wieder zwischen Demokratie und Diktatur. Westliche Welt, Amerika und vor allen Dingen die östliche, nämlich diesmal nicht die Sowjetunion, sondern China. Und das wird die große Herausforderung sein, glaube ich. Da müssen die Europäer mit einem Ton zusammenhalten, um so die westlichen Werte, von denen wir dauernd reden, Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter nach vorn zu bringen. Die pessimistische Variante wird sein, dass wir in 30, 40 Jahren alle zur Kolonie Chinas, einer Diktatur verkommen sind. Und deswegen, das ist der stärkste Impuls, glaube ich, einer europäischen Einigung, dass wir uns klar werden müssen, wir haben weiterhin europäische Verpflichtungen in einer Welt, die eben nicht demokratisch ist, sondern die massiv von einer neuen Diktatur, nämlich Chinas, bedroht ist. Man kann gegen Trump viel haben. Ich habe gegen Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten, so gut wie alles. Aber in seinem Weckruf, blödes Wort, aber ich sage es einfach mal, ein Weckruf, die chinesische Diktatur nicht zu unterschätzen, da hat er schon recht. Und ich glaube, um jetzt nochmal einen kritischen Blick in Deutschland, die Deutschen und auch die deutschen Unternehmer haben sich zu lange von den wirklich fantastischen Absatzmärkten Chinas blenden lassen und haben alles drumherum, die Menschenrechtsverletzung, aber auch der Ausgriff Chinas nach Europa, diese neoimperialistische Macht, haben sie außer Blick geraten lassen. China ist der größte Aktionär des Hafens von Piräus und überall, auch in Norditalien, haben wir mittlerweile chinesische Zukäufe. Und wenn Europa da nicht aufpasst, auch in Deutschland, wenn wir da nicht aufpassen, sind wir in 30 Jahren eine chinesische Kolonie. Dann kann ich nur sagen, gute Nacht, Freiheit.
Ja, ich glaube aber auch, dass gerade jetzt die Pandemie da doch auch einigen nochmal die Augen, vielleicht auch jetzt über die stärkere Phase im Herbst, Winter, die Augen öffnen wird, oder?
Kann schon sein. Also ich bin kein Gegner der Globalisierung, der weltweiten Verflechtung von Wirtschaft. Das ist klar. Aber ich glaube, wirtschaftliche Interessen lassen sich nie von politischen und auch von demokratischen Interessen ganz lösen. Das werden wir schon noch sehen. Es ist ja verblüffend, dass offenbar heute schon China der große Gewinner der Pandemie ist. Das ist doch absolut verblüffend. Man glaubt ja seinen Augen nicht zu trauen.
In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich ja auch mit der Digitalisierung und Big Data. Und während der Corona-Pandemie hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, dass ein Hauch von Digitalisierung endlich durch Deutschland weht. Und wir haben, glaube ich, festgestellt, Konferenzen oder wie jetzt unser Format hier funktionieren ganz gut. Und ein Bereich, wo wir doch sehr hinterherhängen, ist die Bildung, auch gerade im Hochschulwesen. Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch mit dem Bibliothekswesen ja sehr, sehr ausführlich. Meine Frage wäre, dieses Wissen, was wir jetzt in der Pandemie nicht aufnehmen und nicht an jüngere Generationen ja auch vermitteln können, wird uns das rückblickend doch noch lange Zeit beschäftigen und da auch einen Riss reinklaffen?
Ja, das kann schon sein, dass dieser Riss nicht so schnell zu kitten ist. Ich finde, Sie haben das gut gesagt, ein Hauch von Digitalisierung. Es ist uns klar geworden, dass wir eigentlich nur einen Hauch von Digitalisierung haben. Das ist eigentlich einer industriellen Gesellschaft oder modernen Gesellschaft wie der unseren ziemlich unwürdig, dass so viel schiefgegangen ist, dass wir gemerkt haben, es klappt noch hinten und vorne nicht nur im Bildungsbereich, in allen Bereichen. Ne? Also dann, wenn ich überlege, immer wieder auf der Autobahn selbstfahrende Autos im 5G-Netz. Ich habe nicht mal das geringste G-Netz in Waldorf. Überlegen Sie mal, wo SAP sitzt. Ja. Das ist doch, man könnte die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich glaube schon, dass es durch diese Krise, dass ein Bewusstsein gewachsen ist, wie wichtig doch die Digitalisierung ist. Aber das, was verloren gegangen ist in diesem halben Jahr an Schulen, aber auch Universitäten, das lässt sich eigentlich nicht nachholen und aufholen, sondern wir können eigentlich nur versuchen, das besser zu machen für die Zukunft. Das Problem ist, finde ich, Bildung lebt eigentlich immer vom persönlichen Austausch, vom Präsenz, dass man sich begegnet, dass man auf Ideen kommt, im Klassenzimmer, in der Vorlesung und so weiter. Insofern ist die Online-Konferenz und so ist nur ein Ersatz. Das kann das Ganze nicht ausgleichen. Es ist ein Ersatz und wir müssten schon wieder dazu kommen, möglichst viel in Präsenz zu veranstalten, aber gleichzeitig uns bewusst werden, dass wir einen Riesenschritt in der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz aufholen müssen. Da ist Europa dermaßen ins Hintertreffen geraten, dass es einem wirklich graust, vor allen Dingen auch wieder vor der chinesischen Herausforderung.
Ja, nehmen wir das doch als Schlussfazit und schließen unser Gespräch hiermit ab. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch hier am Vormittag und sende ganz herzliche Grüße nach München.
Vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht. Alles Gute.
Dankeschön.
Wir danken Ihnen für das Zuhören. WIRT Standpunkte, eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe.